Nehmen wir mal so die Wohnungsfrage. Du wirst CDU oder FDP oder SPD und Grüne selten wenig bei Demonstrationen sehen. Also im Kalten Moor gehören fast alle Hochhäuser. Das ist so der, ich weiß nicht, ob du das kennst, sehr armer Stadtteil mit großen Hochhäusern. Vonovia. Die sind so dasselbe Kaliber wie Deutsche Wohnen in Berlin. Und die wirst du da kaum sehen zum Demonstrieren. Du wirst da auch eher so nur uns Linke sehen, die von Haustür zu Haustür gehen und sagen würde, ey Leute, wollen wir nicht mal eine Mieterinitiative gründen, weil das geht ja gar nicht, dass die eure Wohnung aufkaufen, nur damit sie die Mieten erhöhen können. Und wenn ihr ein Schimmelproblem habt, dann schicken sie jemanden mit einem Eimer Farbe vorbei und das war's. Das geht doch so nicht. So, und das heißt, wenn du da nicht nur an Wahlen, sondern über das Jahr hinweg quasi glaubhafte Politik hast, die da einfach hingeht, vor Ort ist, mit den Leuten spricht und so weiter, ist es ja ein anderer Schnack, als wenn du plötzlich bei der Wahl sagst, ach, ein Mindestlohn, voll gute Idee, ja, machen wir jetzt. Das, so, da muss man zwischen den Wahlen gucken, wofür engagieren sich eigentlich die Parteien und was ist den offenkundigen Herzensanliegen.
Aber was zum Beispiel ist gerade der Unterschied bei den Linken konkret? Du hast es gerade angesprochen mit dem Wohnen. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, setzt ihr euch zum Beispiel jetzt für bezahlbaren Wohnraum ein.
Genau.
Und ihr geht auch auf Demos, wo es darum geht, zum Beispiel diesen Stadtteil Kaltenmoor und anderem eben, dass es nicht privatisiert wird und dann für teuer Geld verkauft an.
Genau. Also wir sind ja zum Beispiel auch in Hamburg diejenigen, die sich dann vor besetzten Wohnraum stellen und sagen, es gibt politische Gründe. Rote Flora in Hamburg ist ja zum Beispiel ein Thema. Da stellen wir uns dahinter und sagen, naja, wir könnten nicht zulassen, dass der Wohnraum immer teurer wird und mehr zum Spekulationsobjekt wird und dann die Leute kriminalisieren, die dann einen Leerstand besetzen. Auch ein Riesenproblem in Hamburg, der Leerstand, also wir in Lüneburg haben das auch, was da alles Spekulationsobjekt ist. Dann finde ich es eine Form des Widerstands zu sagen, dann gehen wir da rein und besetzen das und machen daraus was Sinnvolles, als dass es nur leer steht. Das ist eine Protestform, die ich legitim finde, um auf ein Problem aufmerksam zu machen. Das unterstützen wir Linke. Also ich kann jetzt ja erstmal nur lokale Beispiele nehmen, aber was die SPD in Hamburg und die SPD in Lüneburg eint, also beide Städte sind sehr lange von SPD regiert. Beide Städte haben eine massive Verteuerung von Mieten erlebt und auch von Immobilienpreisen. Das liegt daran, dass bei der SPD zwar ein sozialer Anspruch ist, aber eine hohe Marktgläubigkeit. Also zu glauben, dass man Probleme über Marktgesetze lösen kann. Und wenn man meint, dass man Probleme über Marktgesetze lösen kann, dann glaubt man auch immer den Investoren, die dorthin kommen. Aber der Effekt ist immer dasselbe. Was wollen Investoren mit auf dem Markt? Die wollen Geld verdienen. Das ist ja auch deren Geschäft. Das ist auch nicht großartig überraschend, dass sie das wollen. So, dementsprechend ist es kein Wunder, dass sie eine Wohnung aufkaufen, um nicht die großen Samariter zu spielen, sondern möglichst aufzuwerten und möglichst teuer weiter zu vermieten, damit man eben entsprechend mehr Geld rausholen kann. Und wenn man das solchen Leuten überlässt, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Mieten steigen. Das Gegenteil ist richtig. Durch die städtische Hand, durch die kommunale Hand Wohnungen bauen und zwar so, dass sie bezahlbar sind. Du kannst von der Bundesebene sagen, Sozialbindung, dass die möglichst lange Sozialwohnungen bleiben. Und du kannst auch Gesetze einführen, die es erschweren, Mieten einfach zu erhöhen. Qualitativer Mietenspiegel, Mietendeckel, wie wir es in Berlin gemacht haben, bundesweit fordern, etc. pp. Und du kannst die Mieterrechte stärken, also dass sich Mieter zusammenschließen können und stärker gegen ihren Vermieter vorgehen können, wenn bestimmte Sachen nicht erledigt werden, wie zum Beispiel den Schimmel zu beseitigen.
Das ist echt ein Problem, habe ich auch schon in einigen Wohnungen erlebt. Also das heißt, das ist ein konkreter Punkt, wo du sagst, dafür macht ihr euch stark und deswegen geht ihr auch auf die Straße. Ein
Genau.
Grund, euch zu wählen,
Genau.
unter anderem.
Das ist ein Beispiel. Also, ich könnte das jetzt bei diversen anderen Bereichen ausführen, aber welche Parteien laufen mit, wenn Fridays for Future aufruft? Welche Parteien laufen mit, wenn mal wieder ein Ostermarsch ist und für den Frieden oder Antikriegstag, wie wir jetzt jüngst hatten, auf die Straße gerufen wird? Welche Parteien laufen mit beim CSD, den, wie ich finde, der ein bisschen unpolitisch geworden ist? Also, große Sympathie. Wir überlegen in Lüneburg auch ein, nächstes Jahr als Linke zu initiieren. Wir haben vor 2 oder 3 Jahren den Frauenkampftag wiederbelebt hier in Lüneburg als Demonstration. CSD finden wir das auch. Aber welche Parteien halten regelmäßig Kontakt zu Vereinen, Verbänden, die sich um diskriminierte Gruppen kümmern? Welche Parteien stehen da, wenn die NPD da ist? Welche stehen da auf der anderen Seite und demonstrieren mit? An diesen Taten sollte man Parteien messen und ich glaube, da stehen wir als Linke relativ gut da, dass wir sagen können, unabhängig, ob eine Wahl ist oder nicht, wenn Solidarität gefordert ist, sind wir da. Und wenn gestreikt wird, wenn demonstriert wird, für soziale, für nachhaltige, für friedenspolitische Fragen, stehen wir auf der Straße.
Das hast du ja schon mal interessant angesprochen. Erzähl uns doch aber mal ganz kurz über dich, wer du bist und was war dein Beweggrund überhaupt, bei den Linken einzutreten, Politik zu machen?
Ja, ich bin Torben Peters, ich bin 34 Jahre alt, ich bin gebürtiger Schleswig-Holsteiner, bin hier Wahlniedersachse für mein Studium hergezogen. Soziale Arbeit studiert, arbeite jetzt als Sozialarbeiter und ja, bin seit 6 Jahren Kreisvorsitzender. Warum bin ich politisch geworden? Ich bin mit einem relativ unschuldigen westdeutschen Bild auf die Welt aufgewachsen. Ich dachte immer, der Westen sei der Gute. Dann kam der Irakkrieg 2, wo quasi Massenvernichtungswaffen erfunden wurden und für Öl andere Länder angegriffen wurde. Das hat mein Weltbild das erste Mal ziemlich erschüttert. Der zweite Punkt ist, als ich studieren gegangen bin, fing das erste Mal die Diskussion an, dass Bildung eigentlich nur da sei für den Arbeitsmarkt. Das war so die Zeit der Studiengebühren und Einführung von Bachelor Master. Und Studierende keine Mitglieder der Universität seien, sondern Kunden. Und mir war dieser Gedanke, dass Bildung eine Ware sei, so zuwider, dass ich da mitgemacht habe und gegen Studiengebühren demonstriert habe. Also das war diese ganze Neoliberalisierung im Hochschulbereich. Naja, und dann habe ich über das hochschulpolitische Engagement habe ich auch ein bisschen angefangen, linke Theorie bis zu Marx zu lesen.
Okay.
Und habe mich dann auch in einer linken Hochschulgruppe SDS damals engagiert, bin dann in die Partei rein und habe großartige Erfahrungen kennengelernt, weil also aus dem Unmut der Gesellschaft neue Perspektiven zu entdecken, weil du linke Alternativen kennenlernst, ist toll und vor allen Dingen in eine Gemeinschaft aufgenommen zu werden von Leuten, die ehrlich sind, die kämpfen, die sich gegenseitig helfen, die dich ermuntern, ehrlich auszusprechen, was dich stört und selber etwas Aktives daraus zu machen, war ein sehr, sehr befreiendes und schönes Gefühl. Und heute jemand zu sein innerhalb der Linken, der Leuten helfen kann, so ein bisschen aus dem Hamsterrad auszusteigen und selber sich zu wehren, also aus passivem Unmut aktive Gegenwehr zu machen, ist eine echt großartige Arbeit.
Und wie machst du das konkret? Oder das heißt, wenn ich jetzt ein Anliegen habe und sage, keine Ahnung, lieber Torben, ich komme nicht klar mit was weiß ich, mit keine Ahnung, Job gekündigt oder keine Ahnung oder irgendwas, oder auf einmal Miete verdreifacht, da würdest du auch konkret dann irgendwie ein.
Ja, also nicht immer ich persönlich, dafür sind die Probleme zu viel, aber wir sind ja auch mehrere in der Partei. Also würdest du jetzt zum Beispiel sagen, ich habe meinen Job verloren, ich stehe jetzt vor Hartz IV, habe da echt Bammel vor, wir haben einen Sozialstammtisch, da würde ich erstmal sagen, alles klar, dann geh da mal hin und lass dich beraten, was jetzt auf dich zukommt. Da sind auch Gleichgesinnte, die können dir helfen, die können dich auch bei einem Gespräch mit dem Jobcenter irgendwie begleiten. Das kriegen wir irgendwie hin. Der zweite Schritt wäre dann zu sagen, alles klar, wenn wir erstmal die erste Hilfe, sage ich mal so, geleistet haben, soweit wir es können. Manchmal müssen wir auch an externe Partner vermitteln, etc. Manche Leute kommen auch mit psychischen Problemen zu uns, das können wir natürlich gar nicht leisten.
Ja, bei
Oder,
dem nicht. Nein, ja,
aber
irgendwie. Ja.
es gibt ja Partnerorganisationen, sage ich mal, wo man guten Gewissens hinvermitteln kann, ne? Oder keine Ahnung, Gewalt in der Ehe und dann telefoniert man mit dem weißen Ring oder sowas. Also wenn die erste Hilfe erstmal geleistet ist, dann ist es immer gut mit den Leuten zu diskutieren, naja, aber warum gibt es dieses Problem? Warum durchlebst du das und so weiter? Und willst du aus deinem Unmut über dieses Problem nicht ein Engagement gegen dieses Problem machen? Also willst du, also dir wurde geholfen, das hat dir gut getan. Kannst du dir nicht vorstellen, weil du hast jetzt auch gerade eh keinen Job, das ist ja auch ein bisschen blöd, nichts zu haben, was sinnstiftend ist beispielsweise. Hast du nicht Lust, dich zu engagieren, anderen Leuten zu helfen, so wie dir geholfen wurde? Es gibt viele Leute, die sagen ja. Es gibt viele Leute, die nehmen die Hilfe an und gehen dann auch wieder nach Hause, aber viele Leute nehmen das auf und die wachsen dann richtig aus sich heraus. Also, kleines Beispiel, in Kaltenmoor kandidiert für uns als Spitzenkandidat jemand, der seit 19 Jahren langzeitarbeitslos ist. Er kandidiert jetzt für den Stadtrat und er meint, er hat sich in 20 Jahren noch nie so lebendig gefühlt, weil er rumläuft und den Leuten sagt, wir müssen uns nicht damit abfinden mit dem Problem hier im Stadtteil. Wir
Also das
können
heißt,
etwas
dass
tun.
wirklich Leute, die zum Beispiel jetzt Sozialleistungen beziehen, bei euch Politik machen können
Ja.
und die werden da von euch auch nicht diskriminiert.
Nein, das ist unser großer Anspruch. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, nein. Wir sind alle mit Diskrimi also mit wir sind alle Kinder dieser Verhältnisse. Und deswegen gibt es auch bei uns, sage ich mal, sexistisches Verhalten, chauvinistisches Verhalten, rassistisches Verhalten, weil wir mit Ressentiments gefüttert werden. Durch die Zeitung, wie wir aufgewachsen sind, durch unsere Eltern, durch die Schule etc. pp. Wir versuchen das aber zu reflektieren. Und wir haben den Anspruch, ein möglichst freier Raum zu sein. Ich würde sagen, wir sind, den Anspruch haben wir und in der Realität sind wir ein diskriminierungsarmer Raum. Ich würde aber nicht so weit gehen zu sagen, wir sind alle perfekt. Dafür sind die Leute aus zu unterschiedlichen Ecken. Mit einem Malocha zusammenzubringen, wo, sage ich mal, die Bildzeitung auf dem Pausentisch in Betrieb lag und der Pornokalender an der Wand. Das ist schon spannend. Also ohne, dass sie sich jetzt, mag ich mal, moralisch die Augen ausstechen oder so, sondern voneinander zu lernen, diese Lebensrealitäten auch erstmal als unterschiedliche Lebenswege erstmal anzunehmen. Also man kann ja zusammenwachsen, aber es ist immer ein Prozess der Diskussion und Reflexion. Das bedeutet aber auch, dass man erstmal akzeptieren muss, dass es diese Ressentiments in der Partei gibt. Man muss sich aber nicht mit ihnen abfinden.
Boah, ich glaube, das Interview dauert noch ein bisschen länger.
Ich kann auch versuchen, kürzer
Nee,
zu
alles
antworten.
gut. Aber zum Beispiel, du hast es vorhin gerade angesprochen, CSD in Lüneburg gab es ja jetzt noch keinen. Und ich muss dir recht geben, die CSDs, die ich erlebt habe die letzten Jahre, zumindest gut, vor der Pandemie, ja, die ist schon ein bisschen abgedriftet, vielleicht, ich sag mal, in eher so eine Partyveranstaltung. Aber zum Beispiel, was oder welche Rolle oder was tut ihr für unsere Rechte, also für Lesben, Schwulen, Transgender Menschen?
Ja, nur ganz kurz vorab zum CSD. Mein Lieblingsfilm ist Pride. Kennst du den?
Ja.
Großartig. Also Schwulen und Lesben zeigen Solidarität zu den englischen, walisischen
Ja,
Bergarbeitern.
diese.
Und da hat man ein bisschen einen Einblick in etwas politischere Zeiten von CSD, wird es da, glaube ich, gar nicht genannt, sondern das heißt da
Pride
anders.
auch.
Pride Parade einfach,
Genau.
genau. Großartiger Film, sei allen Hörern und Hörern sehr empfohlen. Was tut die Linke für Rechte? Also, wir haben in dem Programm uns Mühe gegeben, das ein bisschen mehr auszudifferenzieren in diese verschiedenen, alles, also dem Queerspektrum, sage ich mal, gerecht zu werden. Also nicht nur der Frage der sexuellen Orientierung, sondern auch der geschlechtlichen Vielfalt und alledem. Da könnte ich jetzt lange ausholen. Ich sage jetzt mal so, Kernmomente sind die Frage der Aufklärung, die Frage der Schutzräume. Die Frage der Anlaufpunkte für Schwulen, Lesben, Menschen mit unterschiedlichen Geschlechts. Vierten Punkt fällt mir bestimmt noch ein. Ach so, naja, also sage ich mal, der Bekämpfung von Leuten, die wirklich hardcore-mäßig auf, also von rechts beispielsweise mit Gewalt auf Leute zugehen, also die Frage des Schutzes. Ich glaube, was vielen Menschen, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst oder ich wäre da auf dein Einblick bekannt. Ich glaube, nach dieser Corona-Zeit hat es vielen Leuten aus der queeren Szene erstmal wehgetan, dass so die ganzen Kneipen und Bars, wo man ja unter seinesgleichen ist, also unter Leuten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, mit den guten und den schlechten Dingen, die dazugehören, einfach nicht mehr da waren. Und das ist ja ein Riesenproblem, weil du bist ja, wenn du alleine bist als jemand, der, sage ich mal, ganz anderes Geschlecht hat oder eine ganz andere sexuelle Orientierung als das, was so die Norm sein soll, bist du ja erstmal alleine. Und wenn du nicht deinesgleichen finden kannst und keine Anlaufpunkte hast, dann ist das erstmal schwierig. Insbesondere, wenn du dich outen willst. Dann es sind ja meistens sowieso viele von Wohnungslosigkeit bedroht oder etwas dergleichen oder Jobverlust bedroht. Fußball eine Riesendiskussion,
Ja.
schwule Fußballspieler etc. Das ist ein Riesenproblem. Und man braucht diese Anlaufpunkte, die dürfen auch durch staatliche Förderung nicht strukturell diskriminiert werden. Die sollten extra gefördert werden. Es braucht Schutzräume, wo Menschen unter sich sein können, um sich erstmal untereinander zu verstehen. In Lüneburg haben wir einen Checkpoint Queer, das
Aber das
ist
ist auch der einzige Laden, soweit ich
ja,
weiß. Also nicht gerade viel,
es ist
also.
nicht gerade viel, aber es ist erstmal gut, dass wir haben ein schickes Gebäude mit viel Aufklärungsmaterial, professioneller Beratung, immerhin. Sowas braucht es viel mehr.
Können Sie mindestens einen zweiten vielleicht noch geben in Lüneburg?
Ja, also ich
Und
über.
in Hamburg eigentlich auch. Da ist es ja auch gerade auch durch die, ja, es ist auch eher am Abbrechen.
Ja, wie viel gibt es da in Hamburg so?
Zwei,
Ja.
wo ich weiß, aber soweit ich weiß,
Wahnsinn. Und
ja.
wir sind eine 80.000-Einwohner-Stadt. Und naja, im Prinzip kannst du den ganzen Landkreis dazu nehmen. Ne? Also, ich
Ja.
glaube auch nicht, dass es in Uelzen oder sowas da gibt. Also, ich glaube,
Habe ich noch nie davon gehört, nee.
ja, und ich, also, sowas muss ausgeweitet werden. Und dann ist auch die Frage, also, damit überhaupt nicht das Outing so ein Riesenproblem wird, ist ja halt die Frage, wie du die Aufklärungspflicht schon in der Schule. Was steht in den Schulbüchern? Was wird als normal verkauft? Oder erkennt man auch an, dass das durchaus mehr Vielfalt gibt, als so normal vermittelt? Also die gesamte Schulaufklärung halte ich dafür essentiell, um schon Vorurteile ganz früh irgendwie ja, den Garaus zu machen. Und dann gibt es natürlich auch an, also ein Bereich, den wir natürlich auch im Blick haben, ist, wie ist es bei Geflüchteten? Gibt es da extra Schutzräume für? Oder werden die quasi mit größeren Menschenmengen, wo das vielleicht noch nicht so reflektiert ist, irgendwie zusammengesteckt? Wie geht es denen dann? Wird überhaupt dieser Extrabedarf gesehen? Also all das sind Bereiche, wo man entsprechend rankam. Mit finanzieller, personeller Förderung und auch der Sensibilität, also als Regierung irgendwie ein Problembewusstsein zu haben.
Aber würdest du sagen, das haben die anderen Parteien jetzt nicht so in dem Maße?
Weniger. Also bei den Grünen, glaube ich, herrscht das auch recht relativ gut vor. Ich glaube, dass die SPD den Anspruch hat, aber in der Realität, also sage ich mal, nicht ganz konsequent ist. Ich glaube, wenn man CDU und FDP fragen würde, wie haltet ihr es mit Diskriminierung, würden die selbstverständlich sagen, nein, natürlich sind wir gegen Diskriminierung, aber was folgt daraus? Oftmals wird das Problem nicht gesehen oder kleingeredet. Die AfD stellt sich hin und leugnet es erst ganz, also oder stellt es als erfunden dar. Das ist auf der einen Seite erfrischend ehrlich, aber auch entsprechend menschenverachtend. So, deswegen würde ich schon sagen, also für uns ist das ja ein Kernanliegen. Also als Linke ist für uns Solidarität eins der Kernwerte. Und deswegen ist das so wichtig, diese Probleme auch zu sehen, weil egal wie klein die Gruppe ist, wir denken da nicht in potenziellen Wählern, sondern niemand hat durch diese Verhältnisse oder durch andere Personen diskriminiert zu werden. Punkt. Alle haben die gleichen Rechte. Das ist für uns ganz klar. Ich glaube schon, je weiter nach rechts du gehst in dem Parteienspektrum, desto weniger Problembewusstsein hast du dort. Manchen ist es auch ganz nützlich zu sagen, das ist doch ekelig. Dann kann man immer bestimmte gesellschaftliche Probleme auf kleine Gruppen schieben.
Ja, das ist ja schon x-mal passiert. Und wir wissen ja, wo das geendet ist. Aber zum Beispiel, aber das ist ja alles so schön gesprochen, aber wenn ich dich jetzt zum Beispiel jetzt auf der Straße anbaggere oder sage, hey, irgendwie schöner Mann, du gefällst mir. Es gibt da wirklich viele Männer, die reagieren da echt mit Aggression oder erstmal mit Schrecken. Wie würdest du denn reagieren?
Ich würde freundlich darauf hinweisen, dass ich kein Interesse habe. Ich würde mich, also mir ist das schon öfters passiert. Ich war in Finnland war ich in einer schwulen Lesben, nee, in Finnland ist es so, dass in Bars, du hast nicht so richtig schwulen Lesbenbars, zumindest in den kleineren Städten, aber es ist völlig normal, dass sich manchmal das dort konzentriert. Da gehen einfach alle möglichen Leute hin. Und da hat mich jemand angesprochen und ich war es gewohnt, als Deutscher immer angesprochen zu werden, weil Leute halt sagen, ach Mensch, kommst aus dem Ausland, erzähl mal und so weiter. Und der hat mal ein Bier nach dem anderen gesprochen und irgendwann hat er mir über den Arm gestreichelt und ist dann an mir herangerückt und ich habe dann geschnallt, alles klar, ich werde gerade angebaggert. Und da habe ich dann freundlich abgelehnt, habe ihn auf die Schulter geklopft, habe mich bedankt für das Bier und da haben wir ganz normal weitergequatscht. Also ich habe mich geschmeichelt gefühlt, sage ich mal. Es gibt aber auch die Erfahrung, dass ich dann ziemlich exzessiv angetanzt wurde, wo ich dann so den Gedanken habe, alles klar, so geht. Also ich habe so eine leise Ahnung, wie es manchmal Frauen gibt, wenn sie so sehr übertrieben angetanzt werden, sage ich mal, so miteinander reiben, obwohl man sich nicht kennt und noch also Grenzen überschritten werden. Das habe ich dann auch erlebt. Das finde ich dann grenzüberschreitend, aber wenn mich jemand, der homosexuell ist, anbaggert, ich würde mich immer geschmeichelt fühlen.
Das werden wir gleich nochmal checken. Nein, da habe ich mir was ganz Harmloses überlegt.
Okay.
Das sehen wir dann auch gleich. Genau, das ist dann auch schon mal halb abgefrühstückt. Aber was kannst du dir erklären? Dahinter steckt ja auch ein Männer- und Menschenbild.
Ja, klar.
Wurdest du denn so groß erzogen oder konntest du deinen Vater als zum Beispiel als persönliches Vorbild aufnehmen? Oder wie nennt man das, akzeptieren? War das für dich ein gutes Rollenbild?
Also ja, ich bin so aufgezogen. Ich komme aus einer Kleinstadt aus Schleswig-Holstein und da ist, sage ich mal so, der Dorfjugendhabitus schon. Man ist stark, man ist männlich, wenn man viel saufen kann, sich entsprechend auf die Brust trommeln kann und man spricht auch über Frauen, sage ich mal, eher als Sexobjekt als unbedingt gleichwertig. Das ist so mein Sozialisationshintergrund. Und insbesondere, wenn man betrunken ist. So, ne? Und da ist dann alles, was irgendwie schwul oder lesbisch anmutet, wird dann auch mal mit, also, nehmen wir mal an, lesbisch, markige Sprüche mit, naja, die hatte noch nie einen richtigen Mann oder sowas. Das kommt da vor. Es gibt auch tolerantere Leute, die sagen, naja, gut, ist mir egal, ist nicht mein Bier. Kann ja halten, wie er will. Aber das ist so der Hintergrund, dass ich zumindest mit einer gewissen Männlichkeitsvorstellung transportiert habe.
Aber sind ja zum Beispiel jetzt Männer, die sich zum Beispiel jetzt in Frauenklamotten präsentieren würden, sind die dann für dich nicht männlich?
Moment, das war ja meine Sozialisation früher.
Genau.
Also nach dieser Sozialisation früher wäre das schon sehr suspekt. Also im Suff kann man sich bestimmt einen Scherz draus machen, aber ich glaube, so eine Olivia Jones wäre, naja, das ist dann auch, wenn man in der Nähe von Hamburg wohnt, ist das exotisch und das gehört dazu, weil es Reeperbahn ist, so, ne? Aber wenn sich jemand, sage ich mal, sehr feminin gibt, sage ich mal, und irgendwann anfängt im Ernst, also nicht nur Drag Queen ist, glaube ich, was viele Leute als exotisch gegeben irgendwie wahrnehmen, ne? Aber wenn sich plötzlich jemand anfängt zu sagen, ich fühle mich meinem Geschlecht nicht mehr wohl. Ich glaube, der hätte es in in der Gegend, wo ich hergekommen bin, schwer gehabt.
Und hier in Lüneburg, was würdest du da eigentlich sagen?
Also Lüneburg ist zumindest, wenn du in der Stadt aufwächst, im Unterschied zu der Gegend, wo ich herkomme, das war bei Schwarzenbek, toleranter und weltoffener. Wenn du in der Stadt aufwächst, im Landkreis, aber ich habe ja nie die Kindheit gebracht, deswegen ist es spekuliert, hängt auch damit zusammen, dass es Universitätsstadt ist. Aber ich glaube, als Hamburger würde man auf Lüneburg schielen und würde sagen, das ist ja immer noch ganz schön provinziell hier. Also es gibt gewisse Unterschiede. Aber ich kann verstehen, warum manche Leute Angst haben, sich zu outen. Oft ist es, glaube ich, so, dass es am Ende doch gar nicht so stimmen war oder dass mittlerweile doch mehr Verständnis da ist. Oft landest du aber auch in einer Gegend, wo du wirklich alles verlierst. Und wenn du ganz viel Pech hast, wirst du auch noch von der Familie verstoßen. Finde ich einen schrecklichen Gedanken.
Ja, überhaupt nicht nachvollziehbar, weil das ist ja das gleiche Mensch und bist das gleiche Kind. Was würdest du aber sagen, was kann denn die Linke da konkret tun? Du hattest vorhin das kurz angesprochen. Mhm. Gibt es auch mehr Punkte, zum Beispiel zu sagen, also wir machen vielleicht noch einen zweiten Standort oder wir machen vielleicht mehr Aufklärungsarbeit in den Schulen oder sorgen dafür, dass vielleicht in den Schulbüchern das auch mal dargestellt wird, dass Kinder sehen, okay, es gibt auch diese Liebesform und da muss man auch nicht gleich irgendwie das eklig kommentieren.
Ja, kurze Pause machen, bis Klaus abgeräumt hat. Wir nehmen gerade mit Audio auf, kannst du nicht wissen. Alles gut, mach ruhig.
Ist fertig. Nicht schlimm.
Wir können ja schneiden.
Ja, machen alle auf Ruhe.
Das kann ich verstehen, dass das so aussieht.
Wir sind auch eigentlich schon fast durch. Also was mir noch wichtig wäre, wäre vielleicht noch ein, zwei Sätze zur Verkehrspolitik, wenn dir da was einfällt und doch nochmal eine konkrete...
Autoverkehr oder was meinst du?
Ja, zum Beispiel...
Oder meinst du Geschlechtsverkehr? Du schon. Okay. Ja, gibt es ja auch mit kostenlose Kondome und so.
Das stimmt. Könnte man eigentlich auch mal fragen. Ja. Die Idee war zum Beispiel, was mache ich, wenn ich zum Beispiel Landkreis... Aber das ist eigentlich nicht so relevant. Wenn man zum Beispiel jetzt in der, irgendwo lebt, zum Beispiel im Wendland und ist da nicht angebunden, was da die Linken da konkret tun, um zum Beispiel, dass auch der Autoverkehr weniger wird. Und
ja, also was jetzt die Anbindung von ländlichen Räumen angeht, wir haben Schienenstrecken, die kannst du reaktivieren. Die wurden lahmgelegt, weil man gesagt hat, das sei nicht rentabel. Wir sagen, eine Bahnstrecke muss nicht zwingend rentabel sein, die muss Leute transportieren, genauso wie ein Krankenhaus wenig rentabel sein muss. Das muss Leute gesund machen. Mobilität also gewissermaßen als Recht. Ich habe heute eine Schülerin getroffen, die hat mir erzählt, die gibt am Tag 17 Euro aus für Bahntickets. Hin und zurück 17 Euro, damit sie, und das 5 Tage die Woche, kannst du dir selber ausrechnen, was da im Monat irgendwie zustande kommt. Unfassbar.
Gibt es da keine Möglichkeit, das irgendwie subventionieren oder zu...
Wir sind dafür, dass man Bahnfahren, dass man Nahverkehr insgesamt kostenlos macht. Das kannst du per Bundesebene machen. Kommunal, die Kommunen werden dafür selber nicht das Geld machen. Da kann man es ticketfrei machen. Das läuft dann ähnlich wie ein Semesterticket. Also umlagefinanziert. Von Bundesebene, wenn du ein bisschen umverteilst, kannst du aber den Nahverkehr flächendeckend kostenlos machen. Das ist ja das Problem. Dinge, die du nicht in staatlicher Hand hast, privatisierst du damit die Kosten auf das jeweilige Portemonnaie. Mhm. Also wenn es der Staat nicht ausgibt, dann musst du es ausgeben, und zwar privat. Das ist der große Nachteil. Das kannst du machen, du musst die Busse entsprechend mal ausbauen, da muss auch nicht immer ein großer Bus, an jeder Milchkanne halten. Da kannst du auch mit kleineren Busformaten irgendwie arbeiten. Das ist alles schon erprobt. Aber es sollte schon von morgens bis abends wirklich in großer Regelmäßigkeit Busse in die Region fahren, damit erstens die Leute nicht nur zur Schule oder zur Arbeit kommen, umweltfreundlich, sondern zweitens insbesondere Kinder und Jugendliche auch mal sagen können, ich möchte meine Freunde in der Stadt besuchen, weil das für die Erziehung, für die Entwicklung junger Menschen wichtig ist, dass sie nicht nur im eigenen Dorf abhängen, sondern auch mal das Jugendzentrum oder mit Freunden in die Eisdiele gehen können oder etc., was auch immer unternehmen können. Und dagegen ist Nahverkehr quasi auch eine Riesenhilfe für Bildung.
Und das heißt, ihr wollt, wie setzt ihr euch da konkret dafür ein, dass das, also das heißt, das soll dann komplett, wer soll das dann zahlen? Wer soll das?
Also wir setzen uns für eine Besteuerung von, also oder unser Steuerkonzept sieht vor, dass man Einkommen ab 100.000 Euro im Jahr mehr besteuert und Einkommen unter 100.000 Euro im Jahr entlastet. Je ärmer das Einkommen, desto mehr Entlastung bekommst du. Also eine Umverteilung. Momentan begünstigt unser Steuerkonzept eher so, dass immer mehr Menschen arm werden und immer weniger Menschen einen absurden Reichtum anhäufen. Mit dem Geld kannst du viel Sinnvolleres machen, als, sage ich mal, zu fördern, dass Privatjachten in Monaco wachsen. Da kannst du dann beispielsweise einen kostenlosen Nahverkehr locker von finanzieren, genauso wie du gute Bildung oder bessere Pflege oder mehr Gesundheit finanzieren kannst oder den Kommunen gleich mehr Geld geben kannst, oder eben aber erneuerbare Energien fördern kannst oder aber eben Stellen finanzieren kannst, die flächendeckend sich gegen Rechts, gegen Diskriminierung, für Aufklärung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt irgendwie in die Gesellschaft einbringen können. Und du kannst auch Vereine, die ja teilweise eine wunderbare Arbeit machen, bei uns macht das hier Schlau e.V. heißen, die gehen an Schulen und klären auf. Die muss man fördern, und zwar hürdenlos. Die machen eine großartige Arbeit, und es müsste normal sein, dass die an die Schulen kommen, das entsprechend machen. Das kannst du alles bezahlen, wenn du ein bisschen mehr umverteilst.
Jetzt noch zwei kleine Sachen. Es gibt ja aber natürlich immer noch, wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen, dass vielleicht viele Wähler mit euch sich so ein bisschen schwer tun, wegen eurer Parteigeschichte.
Ja.
Wie nimmst du das wahr? Oder anders gefragt, war das für dich jetzt kein Hinderungsgrund, da einzutreten, zu sagen, okay, aber einige großartige oder hohe SED-Funktionäre haben halt...
Ich hatte damals dieselben Zweifel. Ich habe irgendwann ein sehr, sage ich mal, ja, also schon ein soziales Weltbild erlebt und fand Gregor Gysis Reden toll im Bundestag, habe die bei Phoenix geguckt. Habe aber gedacht, das sind ja der SED und so weiter. Habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und mehrfache Sachen festgestellt. Also die PDS, nachdem sie sich aus der SED gegründet hat, hat sehr deutlich gemacht, nie wieder Sozialismus ohne Rechtsstaat und Demokratie. Das heißt, sie hat sich gänzlich vom Stalinismus verabschiedet. Aus der PDS gab es eine Fusion mit der WASG, also wesentlichen Teilen der Sozialdemokratie und auch Grünen. Daraus entstand dann die Linke. Das heißt, die Linke ist zum Teil einer Nachfolgerpartei der SED, zum großen Teil eben nicht. Zweitens gab es unabhängige Kommissionen, die die Vergangenheit aufgearbeitet haben. Das heißt, wir haben uns hingestellt, wir haben das durchgearbeitet. Unterschied übrigens zu anderen Parteien, die es dort gab. CDU hat auch bei der Mauer und so weiter mitgestimmt, hat es nie aufgearbeitet. Und das sind ja die Lehren, wo wir als Partei zum Beispiel heute sagen, weil die Mauer falsch sind, sind wir zum Beispiel gegen Frontex, also dagegen, dass Menschen an der EU-Außengrenze mit Mauern und libyscher Küstenwache und all so ein Kram abgewehrt werden. Wir sind auch die erste Partei, die ganz klar sagt, Überwachung, nein. Wir sind Bürgerrechtspartei dadurch geworden und wir haben gegen jede Überwachung, ob es Kameras sind, ob irgendwelche Trojaner auf deinem Handy sind, haben wir dagegen gestimmt, weil wir gesagt haben, lernt aus der Geschichte, nein, so geht man nicht mit Leuten um. Dass das heute noch so hochgehalten wird von einiger Seite, dient natürlich dem Zweck, dass man sich nicht mit unseren Inhalten auseinandersetzen können kann. Wir kennen das, also jetzt gerade sagt Armin Laschet, oh mein Gott, Linke und so weiter. Ist ja klar, also der will sich natürlich nicht mit unseren inhaltlichen sozialen Fragen auseinandersetzen, weil da hat er nichts zu bieten. Der will einfach Angst vor uns machen. Das gibt es bei jeder Wahl. Das ist ein altes, kleines, rotes Gespenst, das dann aus dem Hut gezaubert wird. Darüber kann ich aber mittlerweile nur mit lachen, weil es auch nicht mehr verfängt. Also früher war es schlimmer. Da haben uns dann Leute wirklich auch angegriffen. Heute schütteln die Leute eher den Kopf, weil die Leute uns auch durch jahrelange parlamentarische Arbeiten auf der Straße kennen und wissen, wir laufen nicht rum und tun nur so und wollen durch die Hintertür die Mauer einführen. Das glaubt einfach niemand. Okay. Das wäre auch nicht unser Anspruch. So. Und mittlerweile ist ja auch eine Generation herangereift. Also ich war 2 Jahre alt, als die Mauer stand. Oder als sie eingerissen wurde, sage ich mal. Also
du meinst, dass ihr habt alle draus gelernt und das würde so nicht nochmal passieren.
Ja, was mir auch sehr geholfen hat, war ein bisschen mit Leuten zu sprechen. Das war auch erst etwas, was ich durch die Linke kennengelernt habe, auch mal mit Leuten mit DDR-Erfahrung zu sprechen. Das kannte ich vorher nicht. Ich kam aus Schleswig-Holstein, jetzt habe in Lüneburg angefangen zu studieren und das war interessant, auch deren Sicht auf die Dinge. Das waren Leute, die auf die Straße gegangen sind. Es wird ja immer so getan, dass die DDR befreit wurde. Nein, die Leute sind auf die Straße gegangen und haben die demokratischen Rechte selber eingefordert. Und viele von denen sind jetzt heute in der Linken, weil sie gesagt haben, wir wollten zwar mehr Demokratie haben, aber doch nicht weniger Sozialstaat. Jetzt haben wir abgehängte Gegenden und auch mit denen lohnt es sich mal zu sprechen, was eigentlich nach der Wende so passiert ist. Also viele Leute wurden ja auch reingelegt, sage ich mal.
Und wie helft ihr denen konkret oder bietet ihr da überhaupt Hilfen an? Gibt es ja wirklich massenhaft Beispiele.
Ja, gibt es. Also wir sind ja noch eine sehr kräftige Ostpartei. Das heißt, die meisten Mitglieder sind im Osten. Das hat etwas mit der Geschichte klar zu tun. Aber die Linke war viele Jahre nach der Länge eine Kümmererpartei. Das heißt, insbesondere auch mit der Einführung von Hartz IV haben wir viele Sozialstammtische gegründet, also Arbeitslosenberatung gegründet. Also die linke Büros waren für viele arme Menschen immer ein Anlaufpunkt zu sagen, ich komme nicht klar, wie komme ich mit diesem bürokratischen Dschungel klar, wie kann ich mir Recht einkriegen. Und natürlich kämpfen wir auch politisch auf der Straße im Parlament dafür, dass sich da was verbessert. Also traurigerweise ist die Angleichung von Ost und West immer noch ein Thema. 30 Jahre nach der Wende immer noch ein Thema.
Das ist ja wirklich traurig. Aber nochmal eine Sache, die ich, glaube ich, sehr spannend finde und bestimmt viele andere Hörer und Hörerinnen auch. Es gibt ja viele Menschen, die zum Beispiel sagen, Hartz IV ist oder andere Mini-Renten, davon kann man überhaupt nicht leben und fordern ein das bedingungslose Grundeinkommen. Welche Haltung habt ihr dazu konkret?
Es ist in der Linken umstritten. Also es wird eine Mitgliederabstimmung darüber geben. Das ist sogar höher als, sage ich mal, einfach nur auf dem Bundesparteitag etwas zu beschließen. Alle Mitglieder kriegen da etwas zugeschickt. Und dann wird die Linke sich letztlich entscheiden. Ich glaube, der Grundansatz ist sympathisch zu sagen, also oder passt aber auch zu dem, was wir bisher fordern, zu sagen, kein Mensch darf in Armut leben. Unsere Beschlusslage gibt bisher her, wenn du arbeitslos bist, bekommst du eine Mindestsicherung von 1200 Euro, sanktionsfrei, das ist unsere Forderung. Wenn du in Rente gehst, kriegst du nicht weniger Rente als 1200 Euro.
Das heißt, ist ja jetzt bei ganz vielen so der Fall. Also das heißt, das ist aber, was ihr fordert oder was dann dabei rumkommen soll.
Ja, also das fordern wir und das würden wir auch umsetzen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Beziehungsweise wir hoffen natürlich auch, selbst wenn wir nicht in der Regierung sind, genügend Druck zu entfalten, dass das entsprechend umgesetzt wird, so wie wir auch schon den Mindestlohn eingeführt haben, auch wenn der zu gering ist. Aber unser Grundüberzeugung ist, alle Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nicht arbeiten können, sei es, weil du alleinerziehend bist, sei es, weil du krank bist oder weil du deine Mutter pflegen musst, weil du die Pflegeeinrichtung nicht leisten kannst, oder du einfach einen Scheißjob hast, mit dem du gar nicht genügend verdienst und aufstocken musst. Niemand sollte unwürdig leben. Und deswegen sagen wir 1200 Euro. So davon lässt sich leben, nicht in Saus und Braus. Es gibt immer noch den Anreiz, dass man irgendwie arbeiten geht. Aber die Würde bleibt gewahrt. Und da ist es uns egal, ob man alt oder jung ist. Alle Menschen sollen in Würde leben.
Cool. Und was würdest du sagen, was macht dich als Mensch glücklich oder wann? Wer macht dich glücklich? Zum Beispiel jetzt ein gleich gepflegtes Feierabendbierchen.
Also ein gepflegtes Feierabendbier ist definitiv dabei.
Okay.
Was mir hilft, den ganzen Stress in der Politik auszuhalten, ist zu sehen, wie, wenn man dazu beitragen kann, dass Leute den Kopf heben, mutig werden und selbst aktiv werden. Das ist etwas, was mich mit sehr viel Glück erfüllt. Weil dann entdecken die Leute neu eine sinnvolle Tätigkeit, in der sie auch wachsen. Das ist großartig.